Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Es war das erste Treffen der beiden Präsidenten aus Russland und den USA seit 6 Jahren. Gut 2,5 Stunden haben sie miteinander gesprochen. Im Anschluss bei der Pressekonferenz der gemeinsamen fiel dann auf, dass der russische Präsident zuerst das Wort erhielt und dann erst der Gastgeber Donald Trump. Und nun, ich habe es eben schon erwähnt, was zu dieser Stunde während der PK noch nicht bekannt war, jetzt aber vor einigen Minuten kam, dass Donald Trump nicht mehr auf einer sofortigen Waffenruhe beharrt. Man wolle nun ohne vorherige Feuerpause ein Friedensabkommen erreichen. Soweit wird der US-Präsident zitiert. Für uns beobachtet hat unsere US-Korrespondentin Doris Simon das Vorangehen der Gespräche in Alaska in der vergangenen Nacht.
Es sei ein produktives Gespräch gewesen, sagte der US-Präsident anschließend. Bei einigen Punkten sei man zu einer Einigung gekommen, ohne Einzelheiten zu nennen. Man habe Fortschritte gemacht, aber ein paar große Punkte seien noch nicht geklärt und nichts sei vereinbart, bis alles vereinbart sei. Wir sind noch nicht so weit, aber die Chancen für eine Einigung stehen sehr gut. Bei diesen großen Punkten geht es um das eigentliche Ziel dieses Gipfels. Der US-Präsident hatte Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand bewegen wollen, als Vorbedingung für Verhandlungen mit der Ukraine, für die er auch Gebietstausche in Aussicht gestellt hatte. Sollte dieser Waffenstillstand nicht zustande kommen, dann werde er nicht glücklich sein, hatte Trump vor dem Treffen erklärt. So sah er nach dem Gespräch auch aus, trotz ausgiebiger Schmeicheleien von Seiten des russischen Präsidenten vor der Presse. Wie viele seiner Vorgänger hatte der US-Präsident zuvor offenbar Bekanntschaft gemacht mit der anderen, der knallharten Seite von Wladimir Putin. Der russische Präsident nutzte sein Statement vor der Presse, um einmal mehr von den Kernursachen des Kriegs in der Ukraine zu sprechen, die er sieht. Damit meint er nicht Russlands Überfall auf das Land, sondern die NATO-Osterweiterung und die angebliche Bedrohung Russlands dadurch, sowie die Hinwendung der Ukraine zu EU und NATO. Präsident Trump wolle diesen Kern des Konflikts verstehen, sagte Putin. Er erklärte auch, er stimme mit Trump überein, dass die Sicherheit der Ukraine wiederhergestellt werden müsse. Während seines Flugs nach Alaska setzte die russische Armee ihre Angriffe auf die Ukraine fort. Der US-Präsident hatte sich zuletzt häufiger verärgert gezeigt, dass der russische Präsident trotz freundlicher Gespräche weiter ukrainische Städte bombardieren lasse. In Alaska erwähnte Trump dies nicht. Wir werden verhindern, dass jede Woche Tausende Menschen getötet werden. Präsident Putin will das genauso sehr wie ich. Noch einmal, Herr Präsident, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Wir werden uns bald wieder sprechen und wahrscheinlich auch bald wieder sehen. Direkt nach dem Gipfel informierte der US-Präsident NATO-Partner und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dass es erstmal kein Ergebnis gibt, könnte für etwas Aufatmen bei denjenigen sorgen, die Schlimmeres befürchtet hatten. Vor allem nach dem Empfang, den Donald Trump Wladimir Putin in Alaska bereitet hatte. Dem weltpolitischen Paria wurde der rote Teppich ausgerollt, Stealth-Bomber überflogen das Händeschütteln der Präsidenten und dann ließ Wladimir Putin seine mitgebrachte Staatslimousine stehen und stieg freundlich parlierend beim US-Präsidenten ein. Das Weiße Haus hatte in letzter Minute das Format des als Vier-Augen-Gesprächs geplanten Treffens mit Dolmetschern um US-Außenminister Rubio und Trumps Sondergesandten Steve Witkoff sowie die russischen Gegenüber erweitert. Aber Wladimir Putins Ziele waren da schon erreicht. Öffentlich hofiert vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, das Ende der politischen Isolation, die angedrohten Sanktionen sind ausgesetzt und vor allem ein Zeitgewinn, der Russland Vorteile gibt im Krieg gegen die Ukraine. Nach dem Gipfel gab Donald Trump seinem Haussender Fox News ein Interview. Mit dem russischen Präsidenten habe er sich prächtig verstanden.
The meeting was a 10 in the sense that we got along great and it's good when, you know, two big powers get along.
Zwei große Mächte, die gut miteinander könnten, so Trump. Jetzt liege es beim ukrainischen Präsidenten, das hinzubekommen und ein bisschen bei den Europäern. Trumps Rat: Einige dich mit Russland.
Make a deal. Make the deal.
Gotta make a deal, yeah.
Ob und wann es einen nächsten Gipfel gibt und ob dieses Mal dann auch die Ukraine dabei ist, steht nicht fest. Dafür überraschte der russische Präsident Trump am Ende des Treffens mit einem Vorschlag zum nächsten Tagungsort.
Next time in Moskau.
Das sei interessant, reagierte Trump. Da werde er wohl Kritik einstecken müssen. Aber er könne sich vorstellen, dass es möglicherweise dazu komme.
Thank you very much, Vladimir.
Ja, Donald Trump zum Ende dieses Beitrages von Doris Simon aus den USA. Und in Kiew bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Sabine Adler. Frau Adler, bevor wir anschließend blicken auf die angekündigte Reise des ukrainischen Präsidenten nach Washington am kommenden Montag, blicken wir zunächst mal auf die vergangene Nacht und jetzt ja auch die jüngste Ankündigung oder Bekanntmachung des US-Präsidenten. Donald Trump beharrt demnach nicht mehr auf einer sofortigen Waffenruhe, um ein Friedensabkommen zu erreichen. Gibt es darauf schon Reaktionen bei Ihnen in Kiew?
Die gibt es noch nicht, das ist viel zu frisch, das ist ja erst ein paar Minuten alt, diese Ankündigung. Aber es ist eine Ankündigung, die wieder in die falsche Richtung geht. Denn das hieße ja, wenn man eine Waffenruhe ausschließt und direkt ein Friedensabkommen verhandeln möchte, wir wissen, dass das ziemlich lange dauern kann, dann würde das heißen, dass verhandelt wird und weiter gekämpft wird. Und auch damit würde Donald Trump wieder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin entgegenkommen. Also er hat geschrieben, das sei eben der beste Weg, den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Eben dieses direkte Friedensabkommen, das würde den Krieg eben wirklich beenden und sei eben nicht bloß ein Waffenstillstandsabkommen, was oft nicht von Dauer ist. Damit hat er recht, aber die Friedensverhandlungen, die können sich wirklich hinziehen.
Wie fallen denn die weiteren Reaktionen bei Ihnen aus in der Ukraine auf die Gespräche zwischen beiden Präsidenten?
Also man muss sagen, durchweg enttäuschend. Die Erwartungen waren nicht hoch, aber wenn man das jetzt hört, muss man sagen, die Ergebnisse, so wird es allgemein kommentiert, seien beschämend. Trump habe völlig und durchschlagend versagt, so heißt es bei einem Politologen. Es sei jetzt höchste Zeit, doch Zölle und Sanktionen zu verhängen. Und das wirklich fatal wird gewertet, dass Putin Trump als seinen Verbündeten darstellen konnte. Und das hat Trump eben doch sehr gefallen. Er ging damit direkt in Putins Falle. Er hat sich davon nicht distanziert. Und Putin ist damit gelungen, dass er in Alaska den Westen noch mal mehr gespalten hat. Putin hat gewarnt in Richtung Ukraine und Europäer, jetzt eine Friedenslösung nicht durch Provokation oder Intrigen hinter den Kulissen zu torpedieren. Und auch das war wieder so eine Vorlage, von der sich Trump nicht distanziert hat, sondern er hat wirklich wieder diesen Gedanken aufgenommen und ihn ja auch weiterentwickelt in die falsche Richtung. Er sagt, es hängt jetzt wirklich von Präsident Zelensky ab, ob es gelingt, Frieden zu erreichen. Er müsse eben einen Deal machen. Und auch die europäischen Nationen müssten sich ein wenig engagieren, als ob sie das nicht schon täten.
Also Sie sagen, es ist der klare Appell in Richtung Kiew von US-Präsident Trump. Make a deal waren seine Worte an die Adresse von Volodymyr Zelensky. Nun fliegt der am Montag nach Washington, so ist bekannt geworden. Also dann die nächste Gesprächsrunde wieder nur zu zweit. Hat der ukrainische Präsident eine Strategie schon in der Tasche, mit der er nach Washington fliegt?
Also völlig klar ist ja gewesen, dass Donald Trump keine hat. Er hat nichts entgegengesetzt. Das hat man auch bei diesen Pressestatements gesehen, dass Putin eben seine vorbereitete Rede vollkommen unabhängig davon, was da passiert ist oder wäre, roter Teppich hin oder her, er hat diese Rede abgelesen. Und Donald Trump hatte inhaltlich überhaupt gar nichts anzubieten. Zelensky hatte ein paar, ja, wie soll man sagen, so Stützpfeiler. Der erste lautet, unbedingt alles in Zusammenarbeit, in Absprache mit den europäischen Partnern, mit der sogenannten Koalition der Willigen. Die hat heute auch ein Statement direkt nach diesem gemeinsamen Telefonat, das zuerst Trump mit Zelensky und dann eben mit einigen europäischen Staats- und Regierungschefs geführt hat, dieses Statement abgegeben und hat auch noch mal darauf gepocht, dass es eben Sicherheitsgarantien geben muss, dass die Europäer bei der Erarbeitung und Gewährleistung der Sicherheitsgarantien gemeinsam mit den Amerikanern herangeholt werden müssen und das als ihre gemeinsame Aufgabe ansehen müssen. Dann hat Zelensky auch noch die Idee eines trilateralen Treffens befürwortet. Die hatte ebenfalls Donald Trump in den Raum geworfen. Auch das wieder unabgesprochen, denn Putins Vertrauter Juri Uschakow hat gegenüber der TASS-Nachrichtenagentur klargestellt, Putin und Trump hätten jedenfalls über ein solches Dreiertreffen nicht gesprochen.
Dankeschön, Sabine Adler, für diese Informationen aus Kiew bis hierhin. Und von dort schalten wir zu meiner Kollegin Stefanie Markert. Sie beobachten die russischen Reaktionen, Frau Markert. Allgemeine Lesart in den europäischen Hauptstädten wie auch in Russland ist ja, das war ein Triumph für Putin. Wird das auch in Moskau wirklich so geteilt, so gesehen?
Auf jeden Fall. Also der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, das ist Ex-Präsident Medvedev, der hat sich geäußert auf Telegram. Er hat gesagt, man habe also die Tradition hochrangiger Treffen ohne Ultimaten und Drohungen wiederhergestellt und man könne verhandeln, obwohl die Spezialoperation weiterlaufe, so nennt Russland den Angriffskrieg in der Ukraine. Dann gab es auch einen kremltreuen Politologen im regierungstreuen Fernsehen. Suslov heißt der Mann. Trump hat ja dem Treffen 10 von 10 Punkte gegeben. Er gab dem Treffen 15 von 10 Punkte und sagte, drei Sachen wären wichtig gewesen. Also es sei ein wichtiger Impuls für die russisch-amerikanische Beziehung gewesen. Man habe nicht über einen Waffenstillstand, sondern gleich über einen endgültigen Frieden gesprochen und jetzt seien die Europäer und Zelensky am Zuge. Man hat also sozusagen die ganze Sache ein bisschen umgedreht, wer jetzt hier was tun müsse für den Frieden. Und das Wichtigste sei, man habe gezeigt, diese neue multipolare Weltordnung, zwei Großmächte hätten auf Augenhöhe verhandelt und die Ukraine sei eben keine Großmacht. Also Russland ist euphorisch und hantiert mit Vokabeln wie historischer Gipfel und so weiter. Das hat also wirklich die Seele geschmiert.
Das zahlt ein auf der russischen Seite. Andererseits, Frau Markert, bleibt die Drohung der USA, dass die Sanktionen gegen Russland wieder eingesetzt werden könnten, fortgeführt werden könnten. Und Trump hat ja auch deutlich gemacht, nach den Gesprächen mit Putin hat er seine Partner in den europäischen Hauptstädten wie auch zuerst Volodymyr Zelensky angerufen. Dieser Plan von Putin, die Europäer und die Amerikaner zu spalten, geht damit also nicht auf?
Auf jeden Fall hat er ja erstmal diese Bilder sozusagen möglich gemacht, die ihm sehr wichtig waren. Und Trump hat gesagt, er denkt jetzt mal so in 2, 3 Wochen nach, was mit den Sanktionen wird. Damit hat er also einen großen Zeitraum gewonnen. Und die ganze Nacht kommen Meldungen, was an der Front passiert. Und da sieht es für die russische Seite nicht schlecht aus. Und jeder Quadratkilometer zählt dann bei künftigen Verhandlungen. Also insofern würde ich das nicht so negativ für die russische Seite sehen. Außerdem wissen wir bei Trump, man macht ein Ultimatum für 50 Tage, mal für 10 und am Ende setzt er sich mit Putin zusammen in seinen Panzerwagen. Also insofern war das eher ein Erfolg als ein Misserfolg.
Und auch zum Stichwort Dreiertreffen Putin, Trump, Zelensky hören wir ja unterschiedliche Angaben. Hm. Trump hatte das ins Gespräch gebracht, aus dem Kreml heißt es, das wird nichts. Wäre das nun oder in dem Fall, in dem Zelensky jetzt ja Montag nach Washington fliegt, wie wird darauf gesehen in Moskau? Dann ist ja wieder Zelensky der Letzte, der mit Trump gesprochen hat und nicht Putin.
Aber wir wissen, wie Trump teilweise mit Zelensky umgehen kann. Das haben wir erlebt im Oval Office. Und es ist nicht so, dass der Kreml gesagt hat, es wird keinen Dreiergipfel geben, sondern Uschakow hat lediglich gesagt, dass man darüber nicht gesprochen habe. Und das heißt immer aus dem Kreml, es müssten, der Weg dorthin sei lang und es müssten erst Bedingungen dafür geschaffen sein. Und da ein friedensweisendes Dokument sei, das Memorandum, das russische, das schon in Istanbul Anfang Juni vorgelegt worden sei. Und wenn man da die Zeilen liest, dann ist das eher eine Kapitulations Forderung an die Ukraine als ein Friedensangebot.
Dankeschön für diese russischen Reaktionen, die Sie uns geschildert haben, Stefanie Markert. Ja, und auch, ich habe es schon erwähnt, in den Hauptstädten Europas wird natürlich seit den vergangenen Stunden der letzten Nacht eifrig gefiebert und auch diskutiert, wie jetzt mit dem Ausgang dieser Gespräche umzugehen ist. Der US-Präsident hat nach dem Gespräch mit Zelensky auch die wichtigsten europäischen Partner informiert. Reaktionen jetzt aus Berlin gesammelt von Markus Pindor.
Der deutsche Bundestagsabgeordnete und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter, CDU, ist ernüchtert. Das Gipfeltreffen sei nur ein Erfolg für Putin gewesen, so Kiesewetter gegenüber dem Deutschlandfunk.
Er hat zumindest Putin auf Augenhöhe mit Trump gebracht. Ihm wurde der rote Teppich ausbereitet. Ganz im Gegenteil zum Umgang mit Zelensky Ende Februar bei seinem Besuch, Antrittsbesuch bei Trump. Zweitens sind die Erwartungen von Trump nicht erfüllt worden. Trump sagte, entweder ein Waffenstillstand oder verschärfte Sanktionen bzw. härtere Maßnahmen. Auch das gab es nicht. Es gab weder härtere Maßnahmen, Androhungen durch Trump, noch hat Putin auch nur irgendein Zugeständnis gemacht.
Es sei ein klarer Sieg für Putin, der keinen Zentimeter nachgeben musste, und ein klarer Rückschlag für Trump. Das sei absehbar gewesen. Niemand wisse, wohin die Politik der USA in den nächsten Wochen gehe. Deshalb müsse Europa sich jetzt fester zusammenschließen, so Kiesewetter.
In Europa sehen wir ja eine Lähmung einerseits von Slowakei und Ungarn und andererseits auch von Ländern, die zurückhaltend sind, was das NATO-3,5- und 5%-Ziel angeht, Spanien. Insgesamt geht es jetzt also darum, in Europa eine Koalition der Willigen zu schmieden, die bereit ist, russische Schattenschiffe nicht mehr aus der Ostsee fahren zu lassen, die Luftverteidigung über der Westukraine, soweit es möglich ist, völkerrechtlich ist es zulässig, zu übernehmen. Drittens, die eingefrorenen russischen Gelder nicht an Russland zurückzuführen, sondern es rechtlich so zu konstruieren, dass die Mittel an die Ukraine gehen können. Das wäre ein wesentliches Druckmittel.
Kiesewetter plädiert auch dafür, weitreichende Waffen an die Ukraine zu liefern. Man könne dazu Taifun-Raketen aus den USA kaufen. Gleichzeitig müsse Deutschland darüber nachdenken, die Ausbildung ukrainischer Soldaten am deutschen Marschflugkörper Taurus zu beginnen. Außerdem müssten die Europäer klarstellen, dass die Ukraine Teil der europäischen Sicherheitsarchitektur sei. Auch der Chef der Linken, Van Aken, zeigte sich desillusioniert. Im Deutschlandfunk sagte er:
Jetzt müsste auch dem letzten Europäer klar sein, dass man sich auf Trump überhaupt nicht verlassen kann. Der hat kein Interesse daran, die Ukraine zu unterstützen. Also das, was Merz letzte Woche gemacht hat, die Europäer einzuladen, Selenskyj nach Berlin einzuladen und mit Trump zu telefonieren, das sollte das letzte Mal gewesen sein.
Der Sicherheitsexperte Joachim Krause von der Universität Kiel fühlt sich bestätigt. Es funktioniere nicht, einfach mit Putin zu reden, so wie das AfD und BSW forderten. Im Sender Welt plädierte er für mehr europäisches Selbstbewusstsein.
Russland oder Putin nutzt das als Instrument, um die Europäer aus dem politischen Diskurs herauszuhalten. Und das können wir uns nicht so gefallen lassen. Vor allen Dingen, man muss auch eines sehen, die USA sind unter Trump nicht mehr die westliche Führungsmacht. Er versteht sich nicht als westliche Führungsmacht und wir sollten nicht nach Washington schauen und gucken, was macht er, sondern wir sollten überlegen, was muss eigentlich getan werden und wie können wir Europäer uns einbringen. Vor allen Dingen, wie können wir genau das machen, was Putin verhindern will, nämlich dass wir stärker die Spielregeln bestellen und nicht Putin oder Trump.
Nach dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin hat US-Präsident Trump die europäischen Partner über den Inhalt des Gesprächs informiert. Wie es aus deutschen Regierungskreisen hieß, hat Bundeskanzler Merz im Anschluss zu einer Nachbesprechung eingeladen, in der eine gemeinsame Linie der Europäer zu weiteren Schritten abgestimmt werden sollte. Anschließend informierte Merz das Bundeskabinett über die Ergebnisse.